Ja, meine Damen und Herren, Sie sind herzlich eingeladen zum Gastvortrag von Markus Schröer aus Kassel zum Thema Grenzziehung, Grenzen ziehen. Der Vortrag findet statt im Rahmen meines Oberseminars. Das ist regelmäßig, dass wir auf Vorschlag der Teilnehmer jemanden einladen, der uns zu einem bestimmten Thema weiterhelfen kann. Und das Thema in diesem Jahr ist Fragen der Grenzziehung. Also 3. Juli, 20.15 Uhr, KG 4, Ü1. Das ist die eine Ankündigung. Und dann will ich Sie auch darauf aufmerksam machen, auf die Aushänge. Ich suche noch Tutorinnen, Tutoren für die Grundzüge-Vorlesung im Wintersemester. Und ich muss immer wieder sagen, wenn die Aushänge da sind, dann laufen männliche Bewerbungen ein und ein und ein und weibliche Bewerbungen lassen auf sich warten. Also deshalb, meine Damen, Sie sind extra nochmal aufgefordert, sich für ein Tutorat zu bewerben. Dritte Ansage, es gibt einige ETCS-Nachtzügler, teils waren sie krank, teils haben sie es verpennt. Zweite Chance, bitte heute das Stundenprotokoll. Ja, wir sind bei Wilhelm Reich, dem Freudomarxisten der ersten Stunde. Ich erinnere nochmal an die Argumentationslinien von Massenpsychologie und Faschismus. Die Frage war ja, warum gehen die Massen in der ökonomischen Krise nach rechts und nicht nach links, wie die Marx'sche Revolutionstheorie das wie selbstverständlich angenommen hatte. Anders gefragt, warum klappt es denn nicht mit der Selbsterkenntnis der wahren Arbeitskraft? Wilhelm Reich sucht nach Hemmungen rationaler Praxis. Das war der erste Punkt, mit dem ich angefangen hatte. Und diese Hemmungen rationaler Praxis, sie liegen in der psychischen Struktur. Und dabei hat er Probleme mit der Art und Weise, wie nun Freud Sexualität, Trieblieben, Hunger, Liebe definiert oder besser gesagt, wie Freud die Probleme ausspart, umzugehen. Ich habe Ihnen das ja in diesem Exkurs vorgeführt. Was ist Sexualität? Was ist Libido? Was ist Trieb? Das Resultat ist enttäuschend. Freud verweigert eine prägnante Definition. Nichts Genaues weiß man nicht. Auch die Analogie zum Hunger führte nicht weiter. Trieb, Sexualität, Libido, das ist alles ungeheuer wichtig bei Freud, aber, wie er selbst sagt, nicht so recht definierbar. Und, so Freuds Pointe, man muss das auch gar nicht genauer erklären, denn, so seine These, wir haben ja das ganze Reich der Fantasien, der Bilder, die in uns auftauchen und das reicht völlig aus für eine Analyse, für eine Psychoanalyse. Der Trieb, so sagt er, ist eine metapsychologische Hypothese. Der junge Wilhelm Reich kann dem nicht folgen. Die Beschäftigung mit dem Schattenreich der Fantasie, den bunten Gestalten, die irgendwie als maskierte Triebquanten in den Träumen umherschwirren, welchen Sinn soll das überhaupt haben, wenn man nicht an die Triebquellen herankommt? Und Reich, der Arzt, arbeitet in einem Ambulatorium für Mittellose. Er wird politisch, er wird Marxist, das habe ich Ihnen ausgeführt. Und ihn interessieren nun genau exakt die Bereiche, die Freud aus der Psychoanalyse heraushalten wollte, in dem Sinne, dass eben nur die Bilder und die Ausdrücke des Biologischen, nur die Bilder und die Ausdrücke des Biologischen in der Psyche der Gegenstand der Analyse sein sollten. Und Reich will das eben nicht, er will das zusammenhalten. Auf der einen Seite die Biologie, auf der anderen Seite die Politik. Es ist, wenn man so will, eine Konzeption von Biopolitik avant la lettre. Letztes Mal habe ich Ihnen auch diese Modellvorstellung erläutert, die Reich sich von der Umsetzung der Libido im Organismus gemacht hat. Nicht Reiz, Erregung, das entsteht somatisch im Dunkel des Körpers, im vegetativen System. Dann ergreift die Erregung das kardiologische System, das Herz klopft schneller. Dann fließt die Libido ins sensorische System, Haut und Tastsinn werden erregt, um dann ganz im genitalen Bereich sich zu konzentrieren und in eine starke Motorik überzugehen. Das war das Modell 1933 und das alles würde uns ja heute kaum interessieren, wenn dieses Modell der Schrift Funktion des Orgasmus nicht die politische Bewegung der 60s so nachhaltig geprägt hätte. Eben die Fantasie in dieser Zeit, sie sollte eben an die Macht, das heißt, sie sollte praktisch werden. Und bei Reich findet man den Schlüssel für diese Fusion, wenn man so will, von Biopraktik und Revolutionspraktik. Und noch etwas anderes ist wichtig, damit hatte ich letztes Mal aufgehört, seine Psychoanalyse des Kleinbürgers als einem Typus, der nun für die Heraufkunft des Nationalsozialismus die soziale Basis abgegeben haben soll. Ich hatte letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass es im Marxismus diese doppelte Typisierung der urbanen Massen gibt. Einmal, also idealtypisch typisiert jetzt die vielen Industriearbeiter, die alle potenziell revolutionär sind oder auch schon Mitglied der sozialistischen und kommunistischen Parteien, die sozusagen ihre Lage als wahre Arbeitskraft erkannt haben. Und das andere Mal die kleinbürgerlichen Massen, die politisch schwankend von Abstiegsängsten geplagt, bereit, heute würde man sagen, auf jeden Populismus hereinzufallen. Das ist ein Kleinbürgertheorem, so nenne ich das. Das ist sehr verbreitet. Das kommt von Marx aus dem 19. Jahrhundert. Hört sich ja auch gut an zwischen mutigen, klassenbewussten Arbeitern und unzuverlässig feigen Kleinbürgern zu unterscheiden. Und diese Typologie taucht dann auch weiter in vielen Klassenanalysen im 20. Jahrhundert auf. Weite Teile auch der Faschismusanalysen, der Soziologie, der Faschismusanalysen, der Geschichtswissenschaft operieren bis heute munter mit diesem Kleinbürgertheorien. Und da denke ich, lohnt es sich nochmal, sich den Wilhelm Reich nochmal genauer an dieser Stelle anzuschauen, auch um abzuschätzen, inwieweit das Theorem eigentlich heute noch greift, inwieweit dieses Modell der Sexualverdrängung überhaupt noch passt. Denn, wie gesagt, diese reichen Modelle haben ideengeschichtlich eine enorme Wirkung gehabt. Also nochmal zurück zur Massenpsychologie des Faschismus. Reich schreibt über das Kleinbürgertum, ich zitiere, in seinem Bestreben, sich vom Proletariat abzugrenzen, kann das städtische Kleinbürgertum, da es wirtschaftlich nicht besser gestellt ist als das Industrieproletariat, nur auf seine familiären und sexuellen Lebensformen sich stützen, die es dann in bestimmter Weise ausbaut. Was wirtschaftlich unzulänglich ist, muss moralisch kompensiert werden. Dieses Motiv ist beim Beamtentum das wirksamste Element seiner Identifizierung mit der Staatsmacht. Da man nicht so gestellt ist wie die Großbourgeoisie, gleichzeitig aber mit ihr identifiziert ist, müssen die kulturellen Ideologien wettmachen, was die wirtschaftliche Lage nimmt. Die sexuellen und die von ihnen abhängigen sonstigen kulturellen Lebensformen dienen im Wesentlichen der Abgrenzung gegen unten. Und er fährt fort, die Summe dieser moralischen Haltungen, die sich um die Stellung zum Sexuellen gruppieren und gemeinhin als Spießertum bezeichnet werden, gipfelt in den Vorstellungen, wir sagen Vorstellungen, nicht Taten, von Ehre und Pflicht. Man muss die Wirkung dieser beiden Worte auf das Kleinbürgertum richtig einschätzen, um es auch der Mühe wert zu halten, sich mit ihnen eingehend zu beschäftigen. Kehren sie doch auch in der faschistischen Ideologie und Rassentheorie immer wieder. Zitat Ende, Wilhelm Reich, also Pflicht und Ehre, er fügt hinzu als Vorstellung, nicht als Taten, die prononcierte Bindung an die patriarchale Familie, das sind Merkmale der verängstigten Unterklassen eben des Kleinbürgertums, die in der Wirtschaftskrise von Abstiegsängsten geplagt sind. Die patriarchale Struktur der Familie wird dann von Reich mit der Struktur des autoritären Staates parallelisiert. Und das hört sich so an, ich zitiere Reich, die gleiche Stellung, die der Vorgesetzte dem Vater gegenüber im Produktionsprozess einnimmt, hält er selbst in der Familie fest. Und seine Untertanenstellung zur Obrigkeit erzeugt er neu in seinen Kindern, besonders seinen Söhnen. Aus diesen Verhältnissen strömt die passive, hörige Haltung der kleinbürgerlichen Menschen zu Führergestalten. Und Hitler baut, ohne es in der Tiefe zu ahnen, auf diese Haltungen der kleinbürgerlichen Massen, wenn er schreibt, und dann zitiert jetzt Wilhelm Reich aus Hitlers Mein Kampf, jetzt also dieses Hitler-Zitat: Das Volk ist in seiner überwiegenden Mehrheit so feminin veranlagt und eingestellt, dass weniger nüchterne Überlegung, vielmehr gefühlsmäßige Empfindung sein Denken und Handeln bestimmt. Diese Empfindung ist aber nicht kompliziert, sondern sehr einfach und geschlossen. Es gibt hier nicht viel Differenzierung, sondern ein Positiv oder ein Negativ, Liebe oder Hass, Recht oder Unrecht, Wahrheit oder Lüge, niemals aber halb so oder teilweise und so weiter. Zitat Ende, Mein Kampf, Ausgabe der 20er Jahre, Seite 201. Und dann fährt Reich jetzt fort, diese Sache zu interpretieren und schreibt: Es handelt sich nicht um eine in Häkchen Veranlagung, sondern um ein typisches Beispiel der Reproduktion eines gesellschaftlichen Systems in den Strukturen seiner Mitglieder. Diese Stellung des Vaters erfordert nämlich strengste Sexualeinschränkung der Frauen und Kinder. Entwickeln die Frauen unter kleinbürgerlichen Einflüssen eine resignierende Haltung, die unterbaut ist von verdrängter sexueller Rebellion, so die Söhne neben einer untertänigen Stellung zur Autorität gleichzeitig eine starke Identifizierung mit dem Vater, die später zur gefühlsbetonten Identifizierung mit jeder Obrigkeit wird. Zitat Ende. Also der Gedanke lautet ja ganz schlicht gesagt, nicht die Strukturen des Gesellschaftssystems reproduzieren sich in den psychischen Strukturen der Mitglieder. Der Gedanke ist das einer Homologie von Soziogenese und Psychogenese, ein Gedanke, der weit verbreitet ist. Ich erinnere nur in diesem Zusammenhang wieder mal an Norbert Elias. Entscheidend für Wilhelm Reich ist, dass er hier konsequent die Sexualität, die Geschlechterdifferenz einführt, was, wenn man nochmal einen Blick zu Norbert Elias wirft, bei ihm ja nur begrenzt der Fall ist. Und entscheidend ist, dass Reich die Rolle der Religion mit ins Spiel bringt, die nun bei Norbert Elias höchst eigenartigerweise in diesem Buch Der Prozess der Zivilisation völlig ausgespart ist. Das muss einem ja mal auffallen, nicht? 1500 Seiten zum Prozess der europäischen Zivilisation und Religion kommt nicht vor. Ein großes Rätsel. Anders bei Wilhelm Reich, er verknüpft in seinem Kleinbürgertheorem Sexualität und Religion. Er geht davon aus, ich zitiere jetzt immer noch derselbe Text von Reich, Zitat Anfang, dass die sexuellen Hemmungen und Schwächungen die wichtigsten Voraussetzungen des Bestehens der bürgerlichen Familie bilden und die wesentlichen Grundlagen der Strukturbildung des kleinbürgerlichen Menschen sind. Ausschlaggebend werden sie mit Hilfe der religiösen Angst durchgesetzt, die sich derart mit sexuellem Schuldgefühl erfüllt und gefühlsmäßig tief verankert. Von hier zweigt das Problem der Beziehung der Religion zur Verneinung der sexuellen Lust ab. Die sexuelle Schwäche hat eine Herabsetzung des Selbstbewusstseins zur Folge, die in dem einen Falle durch Brutalisierung des Geschlechtlichen, in dem anderen durch besondere Charakterzüge wettgemacht wird. Der Zwang zur sexuellen Selbstbeherrschung, das heißt zur Aufrechterhaltung der Verdrängung, führt zur Entwicklung krampfhafter, besonders gefühlsmäßig betonter Vorstellungen von Ehre, Pflicht, Tapferkeit, Selbstbeherrschung. Die Krampfhaftigkeit und Affektbetontheit dieser psychischen Haltung steht aber in seltsamen Widerspruch zur Wirklichkeit der persönlichen Verhaltensweisen. Und dann führt Reich eine ethnologische Perspektive ein, die in der Zeit sehr beliebt war, die dann auch sich später noch bei Margaret Mead wiederfinden wird, diese Idee, dass in einfachen Gesellschaften, wie sie die Ethnologen in Neuguinea etwa untersuchen, dass dort alles im Reinen ist mit einer befriedigenden Sexualität. Das ist ein Muster, was Sie häufig finden, als dann später mal ein Ethnologe die Inseln wieder besucht hat, die Margaret Mead so gefeiert hat als eine gelungene Sexualverhältnisse, da hat er Dinge erlebt, na gut, jedenfalls der Traum war schnell vorbei. Also Reich schreibt weiter, der genital befriedigte Primitive ist ehrenhaft, pflichtbewusst, tapfer und beherrscht, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Diese Haltungen sind in seiner Persönlichkeit organisch eingebaut. Der genital Geschwächte, in seiner Sexualstruktur widerspruchsvolle, muss sich ständig mahnen, seine Sexualität zu beherrschen, seine sexuelle Ehre zu wahren, tapfer gegen Versuchungen zu sein und so weiter. Den Kampf gegen die Versuchung der Onanie macht ausnahmslos jeder Jugendliche und jedes Kind durch. In diesem Kampf entwickeln sich ausnahmslos alle diejenigen Strukturelemente des bürgerlichen Menschen, die seinen gefühlsmäßigen Kern ausmachen. Im Kleinbürgertum ist diese Struktur am stärksten ausgebildet und am tiefsten verwurzelt. Aus diesen Quellen, die die zwangsmäßige Unterdrückung des Geschlechtslebens schafft, bezieht die Mystik jeder Art ihre stärksten Energien und zum Teil auch ihre Inhalte. Sofern die proletarischen Schichten von den gleichen Einflüssen der bürgerlichen Gesellschaft erfasst sind, bilden auch ihre Angehörigen die entsprechenden Haltungen aus. Doch sind im Proletariat infolge seiner speziellen, vom Kleinbürgertum unterschiedenen Daseinsweise die gegenteiligen sexual bejahenden Kräfte im Individuum weit deutlicher ausgeprägt und auch bewusster. Zitat Ende. Wilhelm Reich. Sie merken, wie man mit dieser Spaltung der städtischen Massen in Proletarier und Kleinbürger geschickt umgehen kann. Und bei Reich findet sich nun eine Strukturreihe, die Leitbild für viele Untersuchungen geworden ist, nämlich diese Strukturreihe von persönlicher Ehre, Familienehre, Stammesehre, Volksehre, Nationalstolz als eine Reihe, die eben notorisch in faschistischen Ideologien wiederkehrt. Und auf dieser Folie sind dann auch Reichs sehr konkrete Untersuchungen angesiedelt, zum Beispiel eine Untersuchung der Ideen der Rassereinheit, der Blutsvergiftung und auch der religiösen Aufladung bestimmter Symbole. Das kann ich im Einzelnen gar nicht ausführen, aber immer noch spannend ist seine Analyse, Symbolanalyse des Hakenkreuzes. Da gibt es ja in den 20er Jahren hat man viel geforscht dazu. Hier unten sind auch die Angaben dabei. Reich interpretiert dieses frühe jüdische Symbol als eine stilisierte Darstellung zweier ineinander geschlungener menschlicher Gestalten, also eigentlich als eine Darstellung abstrakte Darstellung des Geschlechtsakts. Die NS-Ideologie, so Reich, verdrängt diese sexuelle Bedeutung des von ihr gewählten Symbols. Ja, meine Damen, das ist 1933 und wir haben natürlich uns zu fragen, wie ließen sich diese Interpretationen, in denen ja der Zusammenhang von Sexualrepression und politischer Rechtsentwicklung 1933 erklärt werden sollte, wie lesen sie sich heute, wo wir eine vor 100 Jahren kaum vorstellbare sexuelle Liberalisierung vom Partnerwahlverhalten bis zum Scheidungsrecht haben, umgeben von einer satten, unendlichen medialen Repräsentation sexueller Motive. Die Frage ist einfach, was stimmt noch an Reich eigentlich nach der sexuellen Revolution der 60s, die ja wesentlich auch durch die Wiederentdeckung seiner in den 40er, 50er Jahren völlig vergessenen Texte stimuliert wurde. Ja, vielleicht nur einige ganz unsystematische Beobachtungen oder Erinnerungen. Einige erinnern sich vielleicht auch noch selber. Im Sommer 2001 hat sich ein SPD-Kandidat für das Amt des Berliner Oberbürgermeisters als Homosexueller geoutet. Und das hat er ganz locker gemacht. Und er wurde auch gewählt. Und er hat dann auch noch einen Werbespruch draus gemacht. Kennen Sie nicht? Berlin, arm und sexy. Etwa zeitgleich, auch Sommer 2001, tauchten Presseberichte auf, dass der österreichische Rechtsradikale Jörg Haider in homosexuellen Beziehungen lebe. Und die Reaktion von Haider selbst und der FPÖ, die war damals, wenn Sie das auch in der Presse nachlesen, alles andere als locker. Nicht? Sie konnten da in diesem Bereich exakt jenen Krampf und jene verkrampften Argumentationen wiederfinden, die Wilhelm Reich analysiert hat. Also wenn Sie heute in rechtsradikalen Milieus forschen, werden Sie solche Haltungen von Sexualverdrängung, Antifeminismus, von einem verklemmten Männlichkeitskult wiederfinden. Interessant auch das Forschungsgebiet Homosexualität in der Bundeswehr. Das ist, beim Militär ist überall ein heißes Eisen, auch in den USA. Das ist die eine Seite, wo man sagen kann, naja, also da sind Bezüge zu Wilhelm Reich möglich, kann man leicht herstellen. Auf der anderen Seite ist Wilhelm Reichs Modell natürlich eines, das zutiefst mit der Zwischenkriegszeit eng verwachsen ist. Michel Foucault hat Mitte der 70er Jahre ja als einer der Ersten gegen diese sogenannte Repressionshypothese angeschrieben und bemerkt, es reicht eben nicht hin, sexuelle Freiheit als den Hebel zu einer freien Gesellschaft sich vorzustellen. Diese Repressionshypothese, die ist in der Tat heute schief. Sex wird nicht schlicht verdrängt, sondern, so Foucault, zugleich diskursiv und medial in enormem Maße ausgestellt, hergestellt, variabilisiert, konsumiert, repräsentativ gemacht. Die Lage ist also, so könnte man sagen, nach Wilhelm Reich, nach der Orgie der 60s, komplizierter geworden. Und man kann Foucault zustimmen, wenn er 1977 schreibt, ich zitiere, glauben wir nicht, dass man zur Macht Nein sagt, indem man zum Sex Ja sagt. Zitat Ende. Aber es gibt noch ein anderes Nachleben Reichs, zumal in Deutschland. Wilhelm Reich hat ja seine Sexualpolitik auch in die Geschichte des Antifaschismus eingeschrieben. Deshalb habe ich als Kleinbürgertheorem ja so ausführlich behandelt. Er hat in Massenpsychologie des Faschismus dann auch unter seinen vielen Analysen eine Analyse der Geburtenpolitik der Nazis vorgenommen, die mit dazu beigetragen hat, diese Reichsche Analyse, den Frauen in der 68er-Revolte und der feministischen Bewegung in den 70er Jahren die Perspektive einer Mutterschaft überhaupt ideologisch zu verdunkeln. Wer heute in der überbordenden Demografiedebatte, wenn da die Rede ist, dass man nun nicht mehr zurück zum propagandistischen Pronatalismus der Nationalsozialisten kommen dürfe, wenn das debattiert wird, so lohnt es sich vielleicht, nochmal zurückzugehen und die entsprechenden Passagen nachzulesen, in dem sich Wilhelm Reich mit dem Mutterkult der Nationalsozialisten auseinandergesetzt hat. Im antifaschistischen Horizont ist ja seit den 60er Jahren immer wieder darauf insistiert worden, dass es die Nationalsozialisten waren, die den Muttertag überhaupt eingeführt haben. 1933 nimmt sich Wilhelm Reich die Texte des Reichspropagandaministers Josef Goebbels vor. Goebbels hatte als Motto zu seinen 10 Geboten im nationalsozialistischen Volkskalender 32 geschrieben, ich zitiere, die Heimat ist die Mutter deines Lebens, vergiss das nie. Und dann hat er in der nationalsozialistischen Zeitschrift zum Angriff, hat er da noch einen extra Text zum Muttertag geschrieben, 1933, Josef Goebbels, ich zitiere, Muttertag, die nationale Revolution hat alles Kleinliche weggefegt, Ideen führen wieder und führen zusammen, Familie, Gesellschaft, Volk, die Idee des Muttertags ist dazu angetan, das zu ehren, was die deutsche Idee versinnbildlicht, die deutsche Mutter. Nirgendwo fällt der Frau und Mutter diese Bedeutung mehr zu als im neuen Deutschland. Sie ist die Wahrerin eines Familienlebens, aus dem die Kräfte sprießen, die unser Volk wieder aufwärts führen sollen. Sie, die deutsche Mutter, ist die alleinige Trägerin des deutschen Volksgedankens. Mit dem Begriff Mutter ist Deutschsein ewig verbunden, kann uns etwas enger zusammenführen als der Gedanke gemeinsamer Mutterehrung, das ist Josef Goebbels, 1932, zur Einführung des Muttertages, zur Forderung. Ja. Wilhelm Reich interpretiert jetzt diese Sätze und sagt, so unwahr diese Sätze, jetzt Wilhelm Reich, diese Sätze wirtschaftlich und sozial sind, so sehr treffen sie ideologisch zu. Das nationale Empfinden ist demnach die indirekte Fortsetzung der familiären Bindung und wurzelt wie diese zuletzt in der fixierten Mutterbindung. Das ist nicht biologisch auszulegen, denn diese Mutterbindung ist selbst, soweit sie sich zu familiärer und nationaler Bindung fortentwickelt, ein gesellschaftliches Produkt. Sie würde in der Pubertät anderen Bedingungen, etwa erwachsenen Sexualbeziehungen, Platz machen, wenn nicht die sexuellen Einschränkungen des Liebeslebens sie verewigen würden. Erst in dieser gesellschaftlich begründeten Verewigung wird sie die Grundlage des Nationalgefühls des erwachsenen Menschen, erst hier wird sie zu einer reaktionären gesellschaftlichen Kraft. Zitat Ende, soweit die Reichsche Argumentation, die, das müssen Sie sich in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts vorstellen, ja auch so gelesen werden konnten, dass ja eigentlich Mutterschaft und sexuelle Liberalisierung einander widersprechen. Und hinzu kommt ein weiteres. Wer nationalsozialistische Texte liest, so genau wie Reich sie gelesen hat, der stellt immer wieder fest, dass dieses Motiv der Mutterehrung und der Antisemitismus in der nationalsozialistischen Ideologie sehr oft zusammen auftreffen. Goebbels schrieb zum Beispiel auf eine Anfrage, ob der Jude ein Mensch sei, in der Broschüre Die verfluchten Hakenkreuzler, ein Text, den auch Wilhelm Reich untersucht hat. Da schrieb Goebbels, ich zitiere, wenn jemand deine Mutter mit der Peitsche mitten durchs Gesicht schlägt, sagst du dann auch, Dankeschön, er ist auch ein Mensch? Das ist kein Mensch, das ist ein Unmensch. Wie viel Schlimmeres hat der Jude unserer Mutter Deutschland angetan und tut es noch heute an? Er hat unsere Rasse verdorben, unsere Kraft angefault, unsere Sitte unterhöhlt, unsere Kraft gebrochen. Der Jude ist und so weiter und so weiter. Muss ich nicht weiter zitieren. Es kommt ja auf diese Verbindung an. Soweit dieses Goebbels-Zitat. Das interpretiert nun Reich in einer bestimmten Weise und sagt, zitiere, man muss die Bedeutung der Vorstellung von der Kastration als Strafe für sexuelle Vergehen und sexuelles Begehren kennen. Man muss den sexualpsychologischen Hintergrund der Ritualmordfantasien wie des Antisemitismus überhaupt erfassen und zudem das sexuelle Schuldgefühl und die sexuelle Angst des kleinbürgerlichen Menschen richtig einschätzen, um beurteilen zu können, wie solche vom Schreiber unbewusst abgefassten Sätze auf das unbewusste Gemütslesen der Leser aus den Massen einwirken. Hier liegt die psychologische Wurzel des Antisemitismus der Nationalsozialisten, Zitat Ende, Wilhelm Reich. Von diesen Konzepten her ist dann ja auch in den 30er Jahren der Weg weiter wissenschaftsgeschichtlich weitergegangen zu den Studien über den autoritären Charakter, die am Institut für Sozialforschung von Horkheimer und Adorno gemacht wurden. Wer nun diese Analysen Reichs, sagen wir 1968, las und wer von der Idee der sexuellen Revolution als dem wirksamsten Mittel dann gegen die Wiederkehr des Faschismus überzeugt war, wer das damals geglaubt hat, ja, meine Damen und Herren, der musste einfach beim Kinderkriegen in enorme ideologische Probleme geraten. Und als im Ausklang der 70er Jahre einige Frauen aus der Partei der Grünen sich gewehrt haben und ihr berühmtes Müttermanifest, das finden Sie heute noch auf der Homepage, Müttermanifest publizierten, in dem sie sozusagen die Missachtung der Mütter anprangerten, da war im Protest der Fraktion der gewollt kinderlosen Feministinnen und auch ihrer Männer sofort die Reichsche Analyse wieder da. Und diese grünen Frauen, die das Müttermanifest geschrieben haben, sie gerieten sofort unter Faschismusverdacht. Nur als ein Beispiel über die Wirksamkeit solcher Konzepte. 1933 hatte Reichs Analyse des nationalsozialistischen Mutterkults ja noch eine ganz andere Stoßrichtung gehabt. Sie erinnern sich, es ging Reich darum, seine marxistischen Mitstreiter darüber aufzuklären, warum denn die Propaganda der Nazis psychologisch so erfolgreich war, dass die Linksentwicklung der Massen ausblieb. Und am Ende seiner vielen, vielen Analysen von Hakenkreuz, Blut, Rassemystik, Antisemitismus, Mutterschaftskult und, schreibt er dann an seine Genossen gewendet, ich zitiere, das sollen nur Vernebelungsaktionen sein? Gewiss, auch Vernebelung. Aber daneben übersah man leicht, dass der Faschismus ideologisch das Aufbäumen einer sexuell ebenso wie wirtschaftlich todkranken Gesellschaft gegen die schmerzhaften, aber entschiedenen Tendenzen des Bolschewismus zur sexuellen ebenso wie ökonomischen Freiheit ist. In der Sowjetunion, in der frühen Sowjetunion wurde bekanntlich die Ehe abgeschafft. Nicht? Einer Freiheit, bei deren bloßen Vorstellung den bürgerlichen Menschen Todesangst überkommt. Das heißt, so fährt er fort, mit der Herstellung der ökonomischen Freiheit durch den Kommunismus geht eine Auflösung der alten ideologischen und kulturellen sowie insbesondere sexuellen Einrichtungen einher, der bürgerliche Mensch und auch der Proletarier, soweit er bürgerlich fühlt, nicht ohne weiteres gewachsen ist. Insbesondere die Angst vor der sexuellen Freiheit, die sich in der Vorstellung des bürgerlichen Denkens als sexuelles Chaos und Verlotterung darstellt, wirkt sich hemmend gegenüber der Sehnsucht nach der Freiheit vom Joch der wirtschaftlichen Ausbeutung aus. Das gilt nur so lange, als eben diese Vorstellung vom sexuellen Chaos bestehen kann. Und sie kann nur bestehen infolge der Ungeklärtheit dieser so sehr entscheidenden Fragen in den Massen. Daher gehört die Sexualpolitik in das Zentrum aller Politik überhaupt. Zitat Ende. Nein, die Sexualpolitik hat ja den Unterschied zu Carl Schmitt letztes Mal schon herausgearbeitet. Ja, sexualpolitisches Heute, was könnte man da erforschen? Wir haben es ja heute mit einer Problemlage zu tun, von denen der alte Wilhelm Reich nun überhaupt nicht zu träumen wagte. Ich gebe nur so eine kurze Liste der sexualpolitischen Neuigkeiten, mit denen wir zu tun haben. Also zum Ersten, es entsteht ausgehend von den USA ein juridisch-erotischer Komplex legitimer, illegitimer Beziehungsanbahnung, so würde ich das nennen, in dem das europäische Regelwerk von Dominanz und Verführung umgebaut wird. Und exemplarisch kann man dies sehen an der Normierung und Verrechtlichung der Berührungsfrage. Das Anfassen des Körpers des anderen Geschlechts spielte bis in die 60er Jahre hinein in Deutschland, spielte sich in einem traditionell unbefragten Möglichkeitsraum ab, mit einer großen Spannbreite, nicht wahr, von den groben, scherzhaft provozierten Knüffen und Kneifen in der Dorfkneipe, nicht, bis zu den theatralisch eleganten Gesten, mit der ein fremder Mann über das Haar einer fremden Frau streichen konnte. Das ist ein Berührungskomplex, der heute sozial normiert ist, auch bis in den verbalen Bereich der sexuellen Komplimente. Stichwort sexuelle Belästigung, das kommt immer von den USA mal wieder, dann ist die Frage, inwieweit sich mediterrane Kulturelemente noch durchsetzen dagegen oder die puritanische Linie uns erreicht. Zweiter Punkt. Wir haben es, denke ich, mit einer Verschiebung der medialen Erregungsquellen in Deutschland von der Sexebene auf die Crime-Ebene in the long run zu tun. Natürlich gibt es viel Pornografie, viel Werbungssex zur Schaustellung des weiblichen Körpers, aber mehr und mehr dann auch des männlichen Körpers. Aber viele Beobachtungen sprechen dafür, dass die Lust an der Lust langsam auf Platz 2 gegenüber der Lust am Erschrecken, der Lust am Verbrechen, der Lust an der Gewalt geht. Und für alle, die sich heute mit der Erforschung der Massenkultur befassen, wäre das ja auch mal ein wichtiges Untersuchungsfeld. Wie verteilen sich eigentlich die Quellen des Sensationellen, die Quellen der Erregung in den Medien? Nicht, als sich der Niedergang, wie hieß das noch, der Love Parade, vielleicht erinnern sich einige noch an dieses Phänomen, abzeichnete. Da habe ich mich gefragt, was würde eigentlich der alte Wilhelm Reich dazu gesagt haben? Was hätte er zur Erregungsform des Events gesagt? Stimmt die religionssoziologische Überlegung von Klaus Heinrich aus den 80er Jahren schon, dass die Dominanz von Crime gegenüber Sex in der Massenkultur ja so etwas darstellt wie eine Pulverisierung oder Pluralisierung der Apokalypse, des großen Schreckens in viele kleine Schocks und Apokalypsen. Ja, dritte Linie, im reproduktiven Verhalten gibt es neue Gestalten, die Leihmutter mit Designerbaby nenne ich das mal. Mit der Lebensentstehung außerhalb des Mutterleibs ist eine anthropotechnische Revolution geschehen, die alles, was mit der Atombombe in die Welt gekommen ist, nun in den Schatten stellt. Vierter Punkt, Partnerschaftssicherheit ist nach der sexuellen Revolution, die ja mit Bezug auf Reich stattgefunden hat, eine knappe Ressource geworden. Verlässlichkeit, biografische Solidarität der Paare, Ausgleich von Enttäuschungen, das ist ja zum Teil emotionale Schwerstarbeit geworden. Diese Materien sind neu. Wäre auch interessant, sich vorzustellen, was eigentlich Reich sagen würde, wenn wir ihn heute fragen könnten. Wahrscheinlich würde er zum ersten Punkt sagen, das ist möglicherweise eine neue Form der Sexualrepression, die die Individuen vor der Spontaneität des Berührungswunsches zurückzucken lässt. Beim zweiten würde er vielleicht ebenso eine sexualrepressive Verschiebung, eine Enterotisierung hin zur Lustangst, Angstlust im Bereich von Gewalt und Grausamkeit entdecken. Drittens würde sein naturforscherliches Interesse voll auf seine Kosten kommen. Die Medizinisierung der Fortpflanzung wäre für ihn vielleicht überhaupt der Trumpf der Liebe über den Naturzwang. Und bei der Wiederkehr der Treue in Beziehungen würde er zu bedenken geben, dass Lebenslaufsicherheit letztlich nicht individuell auf der Ebene von Paaren, sondern nur im Rahmen von Institutionen kollektiver Sicherheit zu erreichen sind. Ja, so könnte Reich reagieren. Er starb 1957 im Alter von 60 Jahren. Das ist im Vergleich zu Ernst Jünger, Ernst Bloch, Georg Lukács und Karl Schmidt und auch Arnold Gehlen und auch Plessner, auf den ich zum Anschluss der Vorlesung noch eingehen werde, ist das ein früher Tod. Die anderen sind viel, viel älter geworden aus dieser Generation. Sie haben die 60er Jahre noch miterlebt und sie haben sie auch in den 70er Jahren zum Teil kommentiert. Wilhelm Reich ist bei denen, die ihn nicht gelesen haben, in einer unerhörten Weise in seinen Ideen und Bruchstücken seiner Ideen präsent gewesen. Das können Sie vielleicht selber noch mal nachvollziehen, wenn Sie Ihr eigenes Gehirn durchforschen. Kapitalherrschaft, Patriarchat, Sexualrepression, Charakterpanzer aus Sekundärtugenden, das sind Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, also Dinge, die in den Kopfnoten der Schulzeugnisse früher mal standen, Betragen noch ausreichend. Diese vergangene Unfähigkeit, die Dinge locker zu nehmen, eben die Verhemmung, die Verkrampfung, der Muskelpanzer, das sind Dinge, die ja alle noch in der Generation ihrer Eltern hochlebendig waren. Und da ist Wilhelm Reich eben schon 10 Jahre verstorben in einem amerikanischen Gefängnis, verfemt und völlig vergessen. Reich ist im Laufe seines Lebens, wie soll man das sagen, zwischen alle Stühle gerutscht, die es nur gab. Nicht den Altmarxisten war er mit seiner Sexualtheorie viel zu unanständig. 1933 wird der von ihm gegründete Deutsche Reichsverband für proletarische Sexualpolitik verboten, aber nicht von den Nationalsozialisten, sondern von der Parteiführung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Für die Psychoanalytiker war er, das hatte ich ja schon ausgeführt, er war einerseits viel zu politisch und andererseits war er viel zu biologisch. 1934 wird er aus der psychoanalytischen Vereinigung ausgeschlossen. Was bleibt, nachdem er zum Dissidenten im gemeinsamen Kampf gegen die kristallisierte Kapitalherrschaft und gegen die psychologischen Charakterverpanzerungen geworden ist, was bleibt? Ja, meine Damen und Herren, es bleibt der Muskelpanzer, die muskuläre Verkrampfung und Verspannung. Und es bleibt der Versuch, sich ganz auf die Erforschung der vegetativen Energien zu stürzen. Und das tut Wilhelm Reich eigentlich ab 34 weit ab überhaupt vom Mainstream der Naturwissenschaften. Was kommt dabei heraus? Dabei kommt heraus eine biophysikalische Theorie der Lebensenergie, eine biophysikalische Theorie der kosmischen Energien, der kosmischen Energie und die Entwicklung einer Vegetotherapie, einer Muskelentspannungstherapie. Ganz außenseiterisch, weit ab vom Mainstream der Wissenschaft. Aber, meine Damen und Herren, vieles von dem, was wir ja dann Jahrzehnte später etwa in der New Age-Bewegung, in der Esoterik-Bewegung antreffen, also diese Konstrukte kosmischer Energien, die die Welt durchströmen oder durchtanzen, oder auch die Versuche, über Atemtechniken oder Massagen irgendwie an diesen kosmischen Lebensstrom ranzukommen. All diese Mythen moderner Art finden Sie bei Reich ab Mitte der 30er Jahre vorgedacht und experimentell ausprobiert. Reich starb 1957 in einem amerikanischen Gefängnis, in das er wegen Missachtung des Gerichts geraten war. Die Food and Drug Administration war im Krieg auf Reich aufmerksam geworden. Da machte irgendeiner Experimente. Das ist in der Zeit, in der man Atombomben geheim gebaut hat, immer natürlich ein Problem gewesen. Seine Vegetotherapie, für die er und seine Schüler dann auch Apparate gebaut hatten, die sollten von der Food and Drug Administration kontrolliert werden. Wilhelm Reich weigert sich mit Berufung auf das Recht freier Forschung überhaupt vor dieser Administration zu erscheinen. Das gibt als einen Gerichtskrieg. Das Gericht verfügt dann schließlich, weil Reich unbeugsam bleibt, die Zerstörung der Apparate und die Vernichtung aller Manuskripte und aller Literatur, in der das Wort Orgon, O-R-G-O-N, Orgon vorkommt. Das war nämlich das Wort, das Reich für die kosmische Energie erfunden hatte, die man am meisten wie heute im Blau des Himmels wiedererkennen kann. 6 Tonnen Bücher von Reich und seiner Mitarbeiter wurden der Verbrennungsanlage übergeben. Reich wurde zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt und ist dann im Gefängnis gestorben. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich mit Reich am Ende. Nächstes Mal fangen wir mit Arnold Gehlen an. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.